Ja, Österreich ist ein schönes Land, war ich mal im Urlaub. Die Landschaft, die Menschen.
Urlaub, Berge, Schnee. Und die andere Seite ist immer wieder der Rechtsruck in Österreich, der mich sehr besorgt.
Nicht so stressig wie Deutschland, das meine ich. Nehmen's gelassener.
Schnitzel, tolles Essen.
So ist Österreich. Zumindest, wenn man Menschen in Deutschland auf der Straße fragt. Wir wollten wissen, was ihnen einfällt, wenn sie an Österreich denken.
Die Frage, wofür Österreich steht, versucht nämlich auch gerade die konservative Regierungspartei ÖVP zu beantworten. Mit einer groß angelegten Kampagne zu einer sogenannten Leitkultur. Man sieht da Bilder von Männern in Trachten und Blaskapellen, auf denen steht Tradition statt Multikulti oder Integration durch Anpassung.
Auffällig daran ist, dass es ein Slogan ist, den man in Österreich schon kennt, nämlich von der FPÖ.
Die rechtspopulistische FPÖ liegt in Umfragen seit Monaten auf Platz 1. Die Volkspartei dagegen rutscht immer weiter ab und muss inzwischen schon um den zweiten Platz kämpfen. Um aufzuholen, bleibt ihr jetzt noch gut ein halbes Jahr. Dann wählt Österreich einen neuen Nationalrat.
Was ist für die ÖVP zentral bei der nächsten Wahl? Nämlich, dass sie Stimmen behält, die sie von der Freiheitlichen Partei gewonnen hat.
Ist die Debatte über die Leitkultur der letzte Versuch der ÖVP, die rechtspopulistische FPÖ doch noch einzuholen? Und geht ihre Strategie auf?
Der ÖVP ist momentan alles recht, dass über alles eben diskutiert wird. Nur nicht über Untersuchungsausschüsse, über die Frage, welche Chats wo aufgetaucht sind, über Amtsmissbrauch, über Korruption.
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard.
In dieser Folge von Inside Austria beschäftigen wir uns mit der Leitkulturdebatte, dem jüngsten und bislang vielleicht umstrittensten Rettungsversuch der Volkspartei. Wir wollen wissen, warum die ÖVP gerade in der Krise steckt. Und wir fragen, was passiert, sollte die derzeitige Kanzlerpartei bei den Nationalratswahlen tatsächlich verlieren.
Um zu verstehen, warum die Volkspartei ausgerechnet jetzt mit einer Leitkulturdebatte um die Ecke kommt, müssen wir uns einmal den Status quo der Partei anschauen.
Die ÖVP ist Bundeskanzlerpartei. Das heißt, wie die meisten regierenden Parteien steht sie nicht gut da. Das Misstrauen richtet sich ja immer gegen die Regierenden.
Das ist die Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hemmele von der Fachhochschule Kärnten. Sie sagt, die Misere der ÖVP ist zumindest nicht nur selbstverschuldet. Denn Regierungsparteien haben es gerade allgemein schwer.
Schauen wir uns die aktuellen Zahlen in Österreich mal an. Auf Platz 1 liegt in den Umfragen seit Monaten mit rund 30% die rechtspopulistische FPÖ. Dahinter kommen mit rund 21% die Sozialdemokraten von der SPÖ und ungefähr gleich auf mit ihren Umfragen die Konservativen von der Volkspartei.
Das bedeutet, sie haben derzeit eher ein Match zu kämpfen bei der nächsten Nationalratswahl um Platz 2. Und so wie es sich derzeit darstellt, ist auch das nicht sicher.
Im Herbst wird in Österreich ein neues Parlament gewählt. Der ÖVP drohen bei der Wahl massive Verluste. Stand jetzt würde sie im Vergleich zur letzten Wahl von 2019 über 16% abrutschen.
Nun hat es die Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hemmele gerade schon gesagt, Regierungsparteien stehen in der Regel schlecht da. Auch die Grünen, die ja gemeinsam mit der ÖVP regieren, haben immerhin fast 6% verloren.
Wir sehen ja auch in Deutschland einen ähnlichen Trend. In der Ampelregierung ist die SPD in Umfragen fast 10% abgerutscht, die FDP mehr als 7% und nur die Grünen kommen mit einem leichten Minus von 1% noch gerade halbwegs glimpflich davon.
Man kann auch sagen, es ist allgemein gerade nicht leicht, ein Land zu regieren. Und zwar nirgendwo. Wir leben in unsicheren Zeiten. Eine Krise jagt die nächste.
Das war natürlich in Österreich nicht anders, beginnend mit der Zuwanderung schon 2015, würde ich sagen, über natürlich Klimawandel, dann hin zur Pandemie, zur Inflation, zum Krieg und so weiter.
Hinzu kommt Karl Nehammer, der Bundeskanzler und Parteichef der ÖVP, hat auch noch mit einigen österreichspezifischen Krisen zu kämpfen.
Er ist mit Sebastian Kurz in die Politik gekommen und Sebastian Kurz war ein großer Hoffnungsträger, hat sehr viele dieser Hoffnungen zerstört und aber jetzt nicht nur negativ für die ÖVP, sondern natürlich generell auch Hoffnungen in die Gestaltungsfähigkeit von Politik.
Da sind die vielen, vielen Skandale, die ja auch reihenweise unseren Podcast füllen. Inseratenaffäre, Chatnachrichten, Falschaussage, Zuletzt wurde Sebastian Kurz wegen seiner Aussagen im Urausschuss ja sogar verurteilt, wenn auch noch nicht rechtskräftig.
Dabei ist es nicht nur die ÖVP, die in der jüngeren Vergangenheit über Skandale gestolpert ist. Mindestens genauso tief gefallen ist auch die FPÖ. Stichwort Ibiza-Spesenaffäre, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Nur gelingt es den Rechtspopulisten offenbar besser, zumindest nach außen einen Schlussstrich unter die Affären der Vergangenheit zu ziehen.
Der Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist in der Partei Geschichte. Sebastian Kurz dagegen löst in der ÖVP bei vielen immer noch nostalgische Gefühle aus. Karl Nehammer hat sich, wenn, dann nur sehr zögerlich von dem gefallenen Shootingstar abgegrenzt.
Und was Karl Nehammer jetzt nicht geglückt ist, ist, dass er die ÖVP wirklich neu erfinden konnte. Also er ist ein Nachfolger natürlich von Sebastian Kurz, aber er hat sich vielleicht zu wenig distanziert oder auch zu wenig den Eindruck erweckt, er kann jetzt für eine neue Politik, für eine neue ÖVP sorgen.
Das Umfragetief der Volkspartei hat also etwas mit den multiplen Krisen unserer Zeit zu tun und mit den Skandalen des Vorvorgängers Sebastian Kurz. Aber auch mit Karl Nehammer persönlich.
Normalerweise müsste ein Bundeskanzler einen Kanzlerbonus haben, den hat er definitiv nicht. Also nicht nur, dass seine Partei an dritter Stelle liegt, weit hinter der Freiheitlichen Partei eben, sondern auch er persönlich ist nicht an erster Stelle, sondern Herbert Kickl, ja, sehr umstritten und wahrscheinlich auch über Österreich hinaus bekannt.
Karl Nehammer hat die Partei im Dezember 2021 übernommen, kurz nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz im Zuge der Korruptionsermittlungen. Dazwischen war dann vorübergehend der heutige Außenminister Alexander Schallenberg kurz Regierungschef. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der den Bundeskanzler ja offiziell ernennt, hatte also in diesem Winter ziemlich viel zu tun.
Meine Damen und Herren, willkommen in der Hofburg. Heute werde ich Bundeskanzler Schallenberg und die Bundesminister ihrer Ämter entheben, auf eigenen Wunsch. Gleichzeitig werde ich Karl Nehammer zum neuen Bundeskanzler sowie die künftigen Minister und die künftige Staatssekretärin ernennen und angeloben.
Man muss zugeben, Nehammer hat da vor 2 Jahren keinen leichten Job übernommen. Die Partei steckt immerhin in ihrer wohl schwersten Krise überhaupt. Und was es ihm auch nicht gerade leicht macht, er ist ein ganz anderer Typus als sein strahlender Vorgänger.
Viel weniger glatt, viel weniger selbstbeherrscht. Er ist irgendwie viel weniger McKinsey, sondern mehr so der normale Österreicher.
Das beobachtet unsere Kollegin Katharina Mittelstädt. Sie ist leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard. Im Gegensatz zu Sebastian Kurz drängt der aktuelle ÖVP-Chef auch viel weniger ins Rampenlicht.
Er liebt es jetzt nicht, irgendwie im Fernsehen zu sitzen, ständig Interviews zu geben. Er versucht immer wieder so den Staatsmann zu zeigen und hervorzukehren. Aber auch da passt er dann oft nicht so ins klassische Bild.
Bei öffentlichen Auftritten gibt Nehammer gerne mal den bodenständigen Normalo. Das geht dann allerdings öfter mal eher nach hinten los.
Aufgefallen ist Karl Nehammer ganz bestimmt auch dadurch, dass er immer wieder so ein paar Witze oder mit dem Versuch, irgendwie einen flotten Spruch zu klopfen, nicht besonders gut ankam oder andere nicht so amüsiert waren wie vielleicht er selbst.
Ein Spruch, der ihm bis heute nachhängt, ist zum Beispiel der.
Aber was mir wichtig ist, dazu zu sagen, wenn wir jetzt so weitermachen, gibt's für euch nur 2 Entscheidungen nachher. Alkohol oder Psychopharmaka. Und ich sag, Alkohol ist grundsätzlich okay.
Das war Nehammer im Juli 2022 bei einer Parteitagsrede zum Thema Inflation. Im Publikum hat er dafür zwar ein paar Lacher geerntet, im Netz dagegen hagelte es heftige Kritik. Nehammer mache sich über Alkoholkonsum und Psychopharmaka lustig, hieß es. Das fanden viele User offenbar nicht so witzig.
Dann gab's den sogenannten Burgergate, wo er aufgenommen wurde, also eigentlich in einer wohl vertraulichen Runde. Und dort meinte, dass Burger für Kinder ja doch eigentlich eine günstige Mahlzeit sind, die man denen geben kann.
Ist das die billigste warme Mahlzeit in Österreich? Ich sehe es nicht so, aber sie ist billig. Ein Hamburger bei McDonald's. 1,40 €.
Also es gab so eine Reihe an Hoppalas, um das freundlich auszudrücken.
Aber nicht nur nach außen kommt Nehammer nicht so gut an. Während die ÖVP Sebastian Kurz seinerzeit als Parteichef feierte und geschlossen hinter ihm stand, bekommt Nehammer weniger Rückenwind.
Und das ist dann ja auch irgendwie ein Teufelskreis, denn wenn ein Parteichef innerparteilich einen schlechteren Stand hat, dann kann er sich auch inhaltlich schlechter mit großen Themen behaupten.
Aber was ist mit den großen Themen der ÖVP? Welche Projekte hat die Partei in den 3,5 Jahren ihrer Regierungszeit jetzt umgesetzt?
Was der ÖVP, und das ist vielleicht so ein bisschen unterm Radar von manchen passiert, durchaus gelungen ist, ist so eine Reihe an Vorhaben zugunsten ihrer eigenen Klientel, also so der Unternehmerschaft.
Da geht es vor allem um finanzielle Erleichterungen.
Es gab zum Beispiel milliardenschwere Zuschüsse und Entlastungen für den oberen Mittelstand und für Unternehmer, die eben auf den Weg gebracht wurden. Es wurde die Körperschaftssteuer gesenkt. Das war eine Forderung der Unternehmerverbände. Es wurde dann auch noch so Dinge wie die kalte Progression abgeschafft. Kürzlich gab es ein größeres Baupaket. Also es ist da schon so einiges passiert.
Einige Großprojekte, die im Regierungsabkommen vereinbart wurden, sind dagegen bisher nicht umgesetzt worden. Dazu gehört etwa ein Klimaschutzgesetz oder eine Justizreform.
Und von den Entlastungen, die die ÖVP durchgesetzt hat, profitiert vor allem ihre Kernwählerschaft. Viel wichtiger für die Volkspartei ist aber derzeit eigentlich eine andere Gruppe.
Was ist für die ÖVP zentral bei der nächsten Wahl, nämlich dass sie Stimmen behält, die sie von der Freiheitlichen Partei gewonnen hat?
Die Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmele erklärt das so. Die ÖVP ist aus den letzten beiden Nationalratswahlen als Siegerin hervorgegangen. Das war 2019 und davor schon 2017.
Und ausschlaggebend waren eigentlich Wechselstimmen von der Freiheitlichen Partei hin zur ÖVP.
Für die Volkspartei ist es bei der kommenden Wahl deshalb entscheidend, diese Stimmen, die damals von den Rechtspopulisten gekommen sind, zu behalten. Dafür scheint es auch eine Strategie zu geben. Die hat allerdings weniger mit konkreten Projekten zu tun.
Seit einigen Monaten inzwischen setzt die ÖVP ganz intensiv auf, was ich hochemotionale Nebenthemen bezeichnen würde.
Eines dieser hochemotionalen Nebenthemen, von denen unsere Kollegin Katharina Mittelstädt hier spricht, das war die Debatte über Normalität.
Es ist doch alles nicht mehr normal. Bist du noch normal?
Fragte Nehammer in einem Video auf Social Media, um dann zu erklären, was für die ÖVP normal ist. Landwirte zum Beispiel oder Familien. Nicht normal sind für Nehammer hingegen Klimakleber oder Extremisten auf allen Seiten.
Und was ich auch nicht normal finde, ist, dass man dafür kritisiert wird, dass man sich für die Normalen, für die Vielen, für die Mehrheit einsetzt. Für die, die sich an die Regeln halten.
Das passt natürlich auch so ein bisschen zur Definition oder zur Wahrnehmung von Karl Nehammer, der ja eben so ein bisschen dieses Gefühl vermittelt, ein relativ normaler Österreicher zu sein.
Kurz danach brach die ÖVP dann eine Debatte über das Bargeld vom Zaun. Sie kündigte ganz groß an, das Bargeld retten zu wollen.
Wobei überhaupt niemand das Bargeld abschaffen wollte. Also es war eigentlich eine Nichtdiskussion, aber man wollte damit einen Punkt machen. Denn in Österreich war es sehr lange so, dass die FPÖ dieses Thema getrommelt hatte, dass man das Bargeld retten muss, auch wenn es eigentlich gar nichts zu retten gab.
Und im Anschluss folgt jetzt die vielleicht umstrittenste emotionale Debatte über die österreichische Leitkultur.
Anfang des Jahres hat Karl Nehammer jetzt seinen sogenannten Österreich-Plan präsentiert. Da hat die ÖVP auf 82 Seiten skizziert, was denn jetzt ihre Ideen für Österreich sind, um eben endgültig dieses Problem zu klären, dass eigentlich eben viele nicht mehr wussten, wofür die Partei steht seit dem Abgang von Sebastian Kurz.
Mit diesem Plan für Österreich hat Nehammer ein ziemlich breites Sammelsurium an Ideen vorgelegt. Einige sind eher banal, andere konkret, manche auch hochemotional.
Das reicht von einem zum Beispiel Nationalstadion, das gefordert wird, einem neuen für die Fußballnationalmannschaft. Es wird nochmal klargestellt, dass die ÖVP Nein zu Vermögenssteuern sagt. Bis hin zu eben schon auch klaren Forderungen im Bereich Migration und Asyl.
Und gerade was diesen Bereich angeht, hat die ÖVP sehr klare Vorstellungen.
Wenn wir ein Land der Vielfalt, des Respekts, der Wertschätzung und der Toleranz sein wollen,
dann heißt es, dass es klare Spielregeln gibt. Und dann heißt es in meinem Verständnis, dass Integration Anpassung ist.
Integration durch Anpassung. Diesen Slogan, den Karl Nehammer hier vorstellt, den kennt man in Österreich schon. Und zwar von der rechtspopulistischen FPÖ. In deren Wahlprogramm für den Wiener Landtag hieß es bereits 2010, Integration heißt Anpassung.
Es wird schon in gewissen sozialen Medien und anderswo diskutiert, ob das nicht vielleicht die Freiheitlichen irgendwo erfunden hätten. Ich habe damit kein Problem.
Karl Nehammer scheint es gar nicht zu stören, dass sich seine Partei hier am Vokabular der FPÖ bedient.
Nehammer fordert jetzt eben unter diesem Slogan eben zum Beispiel Dinge wie diese Leitkultur, die sich dann eben als nationales Kulturgut widerspiegeln soll. Und eben so Dinge wie, dass dann sichergestellt werden soll, dass Symbole und Verhaltensweisen, die irgendwie unseren Grundwerten entsprechen, dann auch mehr Beachtung finden.
Ich stehe zu dem Begriff Leitkultur. Was drückt er aus? Er ist unsere Identität. Er ist unsere Kultur.
Leitkultur. Was soll das überhaupt heißen? Der Begriff taucht in der politischen Debatte in den letzten 30 Jahren in Österreich und Deutschland immer wieder mal auf.
Also erfunden hat diesen Begriff Bassam Tibi.
Sie hören hier unseren Kollegen Oliver Dasgupta, Reporter beim Spiegel und beim Standard. Er hat den sogenannten Erfinder der Leitkultur vor ein paar Jahren persönlich getroffen. Bassam Tibi ist ein Politologe. Er stammt ursprünglich aus Syrien und war fast 40 Jahre lang Professor an der Universität Göttingen.
Und dieser Bassam Tibi hat 1996 einen Text geschrieben in einer politischen Fachzeitschrift und sich für eine europäische Leitkultur stark gemacht.
Was Bassam Tibi damals unter dieser Leitkultur versteht, Demokratie, Menschenrechte, die Trennung von Staat und Religion, Werte der Aufklärung.
Für Tibi war das durchaus positiv, nämlich, dass man zugewanderten Menschen sozusagen etwas an die Hand gibt, um Orientierung zu schaffen, auch als Integrationshilfe, als Hilfe dafür, dazuzugehören in der neuen Heimat.
Unser Kollege sagt, dass sich Tibi mit seiner Idee der Leitkultur heute missverstanden, wenn nicht sogar missbraucht fühlt.
Was Tibi mit Leitkultur definitiv nicht meinte, dass eine Mehrheit einer Minderheit etwas vorschreibt.
Genau das scheint hingegen die Volkspartei unter Leitkultur zu verstehen. Auch wenn bis heute nicht ganz klar ist, wie genau sie sich die österreichische Leitkultur vorstellt, geschweige denn, wie sie diese umsetzen will.
Gesagt wird sowas in die Richtung, naja, diese definierte Leitkultur, die soll dann wohl irgendwie in die Integrationspolitik, in die künftige einfließen.
Nachdem Karl Nehammer im Januar seinen Plan für Österreich vorgestellt hat, bleibt es sowieso erstmal ruhig um die Leitkultur. Dann, kurz vor Ostern, bekommt die Integrationsministerin Susanne Raab von der ÖVP den Auftrag, diese Leitkultur zu entwickeln.
Und am Karfreitag veröffentlicht die Volkspartei dann ihre ersten Werbesujets im Netz.
Man sieht darauf Bilder von Männern in Trachten beim traditionellen Maibaum aufstellen. Menschen beim Wandern in den Bergen oder auch eine Blaskapelle. Dazu Parolen wie Integration durch Anpassung, aber auch Gleichstellung von Mann und Frau. Oder Tradition statt Multikulti. Und ergänzt wird das alles noch mit dem Slogan: Das ist für die Leitkultur, wobei zwischen Leit und Kultur ein Bindestrich steht.
Im österreichischen Dialekt gelesen heißt es dann nicht Leit, sondern Leid, also Leute. So richtig verstanden wird dieses Wortspiel von vielen allerdings nicht. Im Netz halten einige den überflüssigen Bindestrich auch für einen Rechtschreibfehler.
Vor allem aber die Slogans sorgen für heftige Kritik. Nicht nur Integration durch Anpassung hat sich die ÖVP nämlich von den Rechtspopulisten abgeschaut, sondern auch die Parole Tradition statt Multikulti. Allerdings aus Deutschland.
Bei dem übernommenen Spruch, da handelt es sich ja um eine vorhergehende Parole der AfD in Nordrhein-Westfalen.
Ob das der Volkspartei klar war, dass sie hier einen Spruch der Alternative für Deutschland übernommen hat, oder ob es sich um ein Versehen handelt, das wissen wir nicht. Die ÖVP löscht das Bild jedenfalls nach wenigen Stunden wieder von ihrer offiziellen Website. Und auch der Bindestrich zwischen Leid und Kultur verschwindet.
Die Volkspartei erntet für ihre Leitkulturkampagne fürs Erste vor allem Spott und Kritik. Selbst der österreichische Blasmusikverband distanziert sich davon, dass die ÖVP für die Kampagne Bilder von Menschen mit Blasinstrumenten verwendet.
Der Verbandspräsident sagt gegenüber dem Standard sogar, er könne mit dem Begriff Leitkultur nichts anfangen und Parteien sollen aufhören, die Blasmusik zu vereinnahmen. Aber was hat sich die Volkspartei von dieser Kampagne überhaupt erhofft?
Abgeschaut hat sie sich die Debatte wahrscheinlich von ihrer Schwesterpartei in Deutschland. Die CDU hat den Begriff nämlich 1998 erstmals eingebracht.
Und im Jahr 2000 dann hat ein aufstrebender CDU-Politiker diese Vokabel nochmal sehr offensiv verwendet. Und das war Friedrich Merz, der damals schon nach oben gestrebt hat, dann ausgebremst wurde von Angela Merkel, ausgestiegen ist aus der Politik. Aber jetzt führt er ja wieder die CDU. Und seit, kann man sagen, 25 Jahren flammt in Deutschland in stetiger Regelmäßigkeit immer wieder eine Leitkulturdebatte hoch, meist vor Wahlen.
Die Frage, die dann jedes Mal mit den Debatten auch aufkommt, ist, was heißt überhaupt Leitkultur? Sind das Dinge, die typisch deutsch oder eben österreichisch sind? Und wer legt diese Dinge fest?
Weil manchmal ja der Blick von außen hilft, haben wir ein bisschen herumgefragt.
Österreich ist ein schönes Nachbarland. Landschaftlich und Mentalität der Leute.
Die Menschen sind sehr freundlich. Ein angenehmer Nachbar.
Eine schöne Stadt ist auch Wien. Kann ich jedem empfehlen.
So klingt es, wenn man in Deutschland wissen will, was Österreich ausmacht. Unsere Kollegin Luana Patimo hat dazu Leute in Berlin auf der Straße gefragt. Ein paar Antworten haben wir Ihnen ja auch schon am Anfang vorgespielt.
Und wir wollten dann natürlich auch die andere Seite hören und haben uns in Wien umgehört, was denn hier als typisch deutsch gilt.
Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Weißwürste und Brezel und das Oktoberfest
und der FC Bayern.
Kartoffeln, ja, wahrscheinlich Kartoffeln.
Currywurst.
Also ich bin selber Deutscher, ich glaube, Deutschen haben so einen Stock im Arsch.
Ich wollte gerade auch sagen, Stock im Arsch, das ist heuer wirklich.
Das beschreibt Deutsche am besten.
Ja.
Naja, zumindest über die letzte Antwort könnte man auch streiten, aber gut.
Was auch immer nun typisch deutsch oder eben österreichisch ist, konservative Parteien nutzen die Debatte laut unserem Kollegen Oliver Dasgupta in Deutschland vor allem, um ihr eigenes Profil zu schärfen und zu zeigen, wofür sie stehen.
Die Parteien links der Mitte haben diesen Begriff ganz heftig abgelehnt. Und das war ja wohl auch der Sinn, weshalb dieser Begriff offensiv von CDU und CSU eingeführt wurde: Abgrenzung schaffen.
Und genau das dürfte auch die Strategie der Volkspartei gewesen sein, meint unsere Kollegin Katharina Mittelstedt.
Meiner Ansicht nach sind das alles Versuche, weniger die Leitkultur Österreichs zu definieren, als das Profil der ÖVP zu schärfen. Nehammer ist ja eben monatelang vorgeworfen worden, dass niemand weiß, wofür seine Partei steht unter ihm. Und er hat es da auch sehr lange Zeit kaum geschafft, auch nur Duftnoten zu setzen. Jetzt, glaube ich, ist es schon durchaus klarer geworden, wofür die ÖVP steht.
Die Message der Leitkulturdebatte, die die ÖVP verbreitet, ist eindeutig.
Unterbewusst geht es doch darum zu sagen, unsere Kultur, nämlich die Autochone, die immer da war, die dieses Land mitgeprägt hat, dass das die maßgebende Kultur ist.
Das ist Gerold Riedmann, seit kurzem der Chefredakteur des Standard. Sie hören ihn also vielleicht noch öfter hier im Podcast.
Darum geht's, etwas um Gegensätze zu schaffen, eine Gegenbewegung auch zu erreichen zu dem, dass wir von Integration bereichert, geprägt werden. Hier einmal klar zu sagen, dass unsere Leid, das war ja dann auch ein oft zitiertes Wort, dass unsere Bräuche und das, was die Tradition hergibt, eben auch einen entsprechenden Stellenwert hat.
Und unsere Leid, im Gegensatz zu den anderen, das ist eine Strategie, die die ÖVP schon öfter bedient hat. Nicht nur in Bezug auf Integration. Bei der sogenannten Normalitätsdebatte, die wir ja vorhin schon erwähnt haben, war es im Prinzip dasselbe. Da ging es auch um recht banale Dinge wie Fleisch essen, Autofahren oder das Gendern. Also Dinge, die aus Sicht der ÖVP, die normalen Österreicher, eben tun oder nicht tun würden. Wobei normal hier ein genauso schwammiger Begriff bleibt wie die Leitkultur.
Das geht sicherlich auch der ÖVP darum, dass es ein Lagerfeuer gibt inmitten dieses Landes, um das sich alle scharen können. Und um zu zeigen, dass die ÖVP eben die Partei ist, die die Menschen an diesem Lagerfeuer versammeln wollen. Die Problematik, die sich dabei ergibt, ist allerdings, dass diese Kultur, die damit erzeugt wird, eine ist, die den Verdacht aufkommen lässt, dass da eine Partei nicht will, dass über die eigentlichen Themen diskutiert wird?
Denn Gerold Riedmann hat noch eine andere Theorie, warum die ÖVP das Thema ausgerechnet jetzt medial so aufbläst.
Der ÖVP ist momentan alles recht, dass über alles eben diskutiert wird, nur nicht über Untersuchungsausschüsse, über die Frage, welche Chats wo aufgetaucht sind, über Amtsmissbrauch, über Korruption.
Womöglich ist das Ganze also laut unserem Kollegen eine Art Ablenkungskampagne, die den Fokus wegführen soll von den tiefgreifenden Problemen, mit denen die Volkspartei eigentlich zu kämpfen hat. Und was die Diskussion angeht, ging das Konzept der ÖVP durchaus auf. In Österreich sorgt das Thema Leitkultur nach wie vor für Schlagzeilen.
Aber ob die Kampagne damit auch wirklich geglückt ist?
Man kann natürlich schon darüber diskutieren, was ist unsere gemeinsame Basis in der Gesellschaft? Vor allem, wenn man auch an die vielen verschiedenen Echoräume denkt und so weiter. Also das finde ich eine Debatte, die ist schon wert. Aber man kann es nicht so reduzieren auf ein paar folkloristische Elemente und auf irgendwie so ein Bekennen zu einem Österreicherinnen- und Österreichertum, wo sich wahrscheinlich viele Österreicher nicht einmal wiederfinden. Und das dann aber eigentlich als Benchmark verlangen von Menschen, die zuwandern wollen.
So sieht es die Politologin Katrin Steiner-Hemmele.
Und es hat, glaube ich, auch wirklich viele ÖVP-Anhängerinnen und Anhänger empört, im Sinne von, es war ihnen doch ein bisschen zu dumpf und zu reduziert und zu vielleicht auch folkloristisch, wenn ich es so nennen darf. In den Umfragen zumindest zeigt sich, dass diese Debatte dazu geführt hat, dass sie noch mehr verlieren und kaum zusätzliche Wählerinnen und Wähler hier gewinnen können.
Und was Katrin Steiner-Hemmele auch sagt, die Debatte wird der Volkspartei auch nicht dabei helfen, die Stimmen der FPÖ zu behalten.
Ich glaube, es wird im Gegenteil dann passieren, dass einfach, wenn diese Themen so dominant werden, nur noch für die politische Diskussion und für die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler, dass dann immer auch die rechtspopulistischen Parteien mit profitieren, allein von der Agendasetzung.
Sechs Monate hat die ÖVP noch Zeit, um das Ruder herumzureißen. Ein Platz 1, da sind sich PolitikbeobachterInnen einig, ist aus derzeitiger Sicht sehr, sehr unrealistisch. Der Versuch, sich über die Leitkulturdebatte zu retten und der FPÖ entscheidende Stimmen wegzunehmen, der scheint nicht wirklich aufzugehen.
Trotzdem muss man sagen, ganz ausgeschlossen ist es nicht, dass die ÖVP nochmal ganz überraschend aufsteigt. Das zeigt der Blick in die Vergangenheit. Denn als Sebastian Kurz die ÖVP im Mai 2017 damals übernommen hatte, lag die Partei sogar unter 20%. Und damals ist es Kurz innerhalb von wenigen Monaten gelungen, die Wahl im Herbst dann mit über 30% zu gewinnen.
Wir haben vor 5 Monaten gestartet mit dem Ziel, eine große Bewegung zu werden. Und ihr alle habt es möglich gemacht, dass das Unmögliche heute eingetreten ist. Wir sind Nummer 1 geworden.
Solche Veränderungen sind möglich, wenn man derartige Hoffnungsträger hat. Jetzt ist es für die ÖVP schwierig, so schnell wieder so jemanden aus dem Hut zu zaubern und diese Stimmung wieder so zu erzeugen. Also würde ich mal sagen, das wichtigste Ziel ist es, Zweiter zu werden zumindest, ja, und nicht Dritter.
Aber selbst wenn die ÖVP auf Platz 2 oder sogar Platz 3 landet, die Chancen für Karl Nehammer, nochmal Kanzler zu werden, stehen trotzdem nicht so schlecht.
Es kann natürlich sein, dass man sich mit den Freiheitlichen zusammentut, auch vorab, und vielleicht sogar die Freiheitlichen sagen, bevor wir wieder in der Opposition sitzen, wären wir lieber Juniorpartner, obwohl wir die stärkste Partei sind. Die Chancen sind zwar eher gering, aber es besteht diese Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man einfach diese Anti-Kickl-Koalition anführt.
Eine Dreierkoalition gab es in Österreich noch nie. Rein rechnerisch wäre ein Zusammenschluss von Volkspartei und Sozialdemokraten mit einer Kleinpartei aus derzeitiger Sicht aber die einzige Option, eine Regierung ohne die FPÖ zu bilden.
Eine Ampelkoalition, wie bei uns in Deutschland, aus SPÖ, Grünen und den liberalen Neos, käme laut aktuellen Umfragen auf keine Mehrheit. Und die Parteien, die eine Koalition bilden könnten, stehen aber vor einem anderen Problem.
Im Moment haben wir ja da in Österreich eine sehr paradoxe Situation, dass niemand mit niemandem möchte. Also es gibt eigentlich, wenn man jetzt den Partei- und Spitzenkandidaten zuhört, gibt es keine Kombination, die rechnerisch laut Umfragen möglich ist.
Was allerdings noch passieren kann, dass zu der Wahl noch Kleinstparteien hinzukommen, die das Feld aufmischen. Derzeit sammelt etwa die Bierpartei von Dominik Vlasny UnterstützerInnen. Über die haben wir ja hier im Podcast auch schon mal gesprochen.
Und das kennt man natürlich auch aus der Politik. Was vor der Wahl gesagt wird, gilt nicht unbedingt auch danach. Derzeit schließt die Volkspartei eine Koalition mit den Rechtspopulisten unter Herbert Kickl aus.
Sie werden wahrscheinlich hoffen, dass Alexander Van der Bellen sagt, Kickl wird nicht angelobt. Die FPÖ präsentiert es an anderen Kandidaten und die ÖVP dann vielleicht mitgeht. Das wäre ein Szenario. Anderes Szenario ist, dass natürlich Karl Nehammer zurücktritt, ja, weil er die Wahl verliert. Eine andere Person kommt an die Spitze der ÖVP und die sagt, naja, an die Zusagen meiner Vorgänger bin ich ja nicht gebunden. Das kann ich auch Herbert Kickl unterstützen als Juniorpartner.
Paradoxerweise ist es aber so, dass die Volkspartei, obwohl sie so schlecht dasteht, bei den Koalitionsverhandlungen von allen Parteien wohl die besten Karten hätte. Das liegt daran, dass außer der ÖVP wohl niemand mit den Freiheitlichen regieren würde, sagt unsere Kollegin Katharina Mittelstädt.
Sollte es zu einer Regierung kommen, in der die FPÖ eine Rolle spielt, wäre die ÖVP der zweite Partner. Und in allen anderen Konstellationen kommt man an der ÖVP, was die Stimmverhältnisse betrifft, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht vorbei.
Die Option, dass die Volkspartei gar nicht in die nächste Regierung kommt, ist also relativ klein. Es wäre auch eine Rolle, die die ÖVP schon sehr, sehr lange nicht mehr hatte.
Also seit ich wahlberechtigt bin und ich bin jetzt Angehörige der Generation X, sitzt diese Partei in der Regierung, also seit 1986. Das ist schon eine sehr lange Zeit und es ist sicher schmerzhaft für so eine Partei dann zu sagen, jetzt gehen wir aber wirklich in die Opposition, auch wenn es demokratiepolitisch vielleicht gar nicht so schlecht wäre.
Sollte es unwahrscheinlicherweise doch so kommen, dann wäre wohl auch die Parteiführung für Karl Nehammer Geschichte.
Es gibt eigentlich zwei Namen, die immer wieder fallen, wenn es darum geht, wer die ÖVP übernehmen könnte. Das sind Caroline Edtstadler und Magnus Brunner.
Caroline Edtstadler, das ist die derzeitige Verfassungs- und Europaministerin. Sie ist Juristin, hat einige Zeit als Strafrichterin und später im Justizministerium gearbeitet.
Und ich stehe ganz klar auch für den Wechsel, für einen Generationenwechsel auf der europäischen Ebene und für eine Änderung im Kurs, nämlich eine Änderung, die Sebastian Kurz mit seinem Team, dem ich ja als Staatssekretärin auch angehören darf, auch in Österreich steht und das ich auf europäischer Ebene fortsetzen will.
Sie wurde eigentlich erst unter Sebastian Kurz in die Regierung geholt. Caroline Edtstadler hatte sehr lange so ein sehr hartes Image. Sie war für Law and Order bekannt, recht streng und unnahbar. Sie ist regelmäßig für Sebastian Kurz ausgerückt, wenn es unangenehme Themen gab und ihn zu verteidigen galt.
Anders als viele andere aus der türkisen Kurztruppe ist Edtstadler bis heute in der Regierung geblieben.
Nach dem Abgang von Sebastian Kurz hat sie sich durchaus emanzipiert. Als es damals darum ging, wer jetzt nach Sebastian Kurz die Partei übernehmen soll, war sie durchaus im Gespräch, aber da wurde ja wohl so in der Partei noch nicht ganz zugetraut, dass sie das wirklich könnte.
Jetzt dürfte es anders sein. Caroline Edtstadler wäre damit auch die erste Frau an der Spitze der Volkspartei.
Mehr der Tradition der ÖVP würde Magnus Brunner entsprechen, der derzeitige Finanzminister. Er kommt aus Vorarlberg und hat dort lange Zeit für den damaligen Landeshauptmann gearbeitet.
Für uns ist wichtig, dass Eigentum wieder leistbar wird auch. Und wir haben deswegen auch vorgeschlagen, und das werden wir heute diskutieren, den Grunderwerb, den Eigentumserwerb zu erleichtern, beispielsweise mit der Abschaffung der Grunderwerbsteuer auf das erste Eigenheim.
Man könnte vielleicht sagen, während Caroline Edtstadler schon unter Sebastian Kurz und seiner Herangehensweise an Politik sozialisiert wurde oder sehr geprägt wurde, ist Magnus Brunner vielmehr ein Kandidat der alten ÖVP, also der ÖVP vor Kurz. Er ist christlich-sozial geprägt, ist eher so ein anständiger Typ, irgendwie, der solide Politik machen möchte. Er selbst, ich habe ihn mal porträtiert, hat sich als wertebasierten Liberalen bezeichnet.
Unsere Kollegin Katharina Mittelstädt schließt aber auch nicht aus, dass jemand ganz anderes die ÖVP übernehmen könnte. Aber all das ist ohnehin erstmal Spekulation.
Denn wie gesagt, trotz ihres Umfragetiefs hat die ÖVP noch immer die besten Chancen, erneut in die Regierung zu kommen. Und wenn das passiert, dann besteht auch für Karl Nehammer nicht unbedingt der Grund, seinen Posten zu räumen. Die Krise der ÖVP hat mehrere Ursachen. Zum einen hat sich die Partei nie richtig von Sebastian Kurz gelöst. Es gab keine Aufarbeitung von Korruptionsermittlungen, Inseraten-Affären oder problematischen Chatnachrichten. Hinzu kommen die multiplen weltweiten Krisen, die wohl jede Regierung belastet hätten.
Und dann ist da noch der Parteichef Karl Nehammer, der es nicht geschafft hat, sich selbst ein scharfes Profil als Kanzler zu geben. Und der jetzt versucht, mit emotionalisierenden Debatten Wählerinnen und Wähler zu binden, die einst von den Freiheitlichen zur ÖVP übergelaufen sind. Aber auch wenn das alles für die Volkspartei eher nach düsteren Prognosen klingt, am Ende dürfte es trotzdem die ÖVP sein, die nach der Wahl die entscheidenden Fäden in der Hand hält.
Die ÖVP wird sicher natürlich nach der Wahl entscheiden, ob die Freiheitlichen Partei wieder in der Regierung sind oder nicht. Also sie haben sie in der Hand, ob sie sich der Anti-Kickl-Koalition anschließen möchten oder ob sie sich von Kickl unterstützen lassen oder ihn unterstützen.
Noch ist das alles Spekulation. Wie die Wählerinnen und Wähler tatsächlich entscheiden, das sehen wir erst im September. Und bis es soweit ist, wird Österreich wohl einen langen Wahlkampf erleben. Die Leitkulturdebatte war da vermutlich nur der Anfang.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Und noch eine Ankündigung, wenn Sie uns mal live hören wollen, dann können Sie das tun auf dem Journalismusfest in Innsbruck am 5. Mai um 13 Uhr. Die Teilnahme am Journalismusfest ist kostenlos und Sie finden weitere Infos unter journalismusfest.org.
Und wir würden uns natürlich freuen, den einen oder anderen dort persönlich zu treffen. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast senden Sie wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Yasemin Yüksel, Luana Patimo und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss
und Baba.